Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast Folge. Das ist heute die 158. Podcast Folge und ich habe den Patrick zu Gast. Patrick ist absoluter Tramp-Profi, hat sehr viel von der Welt gesehen, indem er den Daumen ausgestreckt hat und mit wildfremden Menschen rumgefahren ist. Und er hat auch gerade ein Buch geschrieben, was er veröffentlicht hat, Per Anhalter durch den Nahen Osten. Und über diese Erfahrungen und Erlebnisse in Europa und auch im Nahen Osten sprechen wir heute. Das Buch findet ihr in den Shownotes, das habe ich euch da verlinkt. Eventuell bekommt ihr es aktuell zu einem ganz besonderen Preis durch diese Black Friday Craziness. Genau, wir sprechen so ein bisschen über seine Erlebnisse, was er Verrücktes erlebt hat. Das ist nämlich auch so einiges, wie er zum Beispiel halt auch mal belästigt worden ist von anderen Männern. Das gibt es nämlich auch beim Trampen. Über die Vor- und Nachteile und wie man Trampen mit Corona aktuell vereinbaren kann. Auch sehr spannendes Thema. Also wir sprechen jetzt eine Stunde darüber. Und bevor wir das tun, möchte ich mich einmal bei euch bedanken für das Feedback zur letzten Folge. Letzte Folge war mit Melli über ihren Roadtrip in Namibia und da haben mich ganz viele Nachrichten erreicht per E-Mail, auch bei Instagram. Also vielen, vielen Dank dafür. Viele waren sehr inspiriert und der ein oder andere ist sogar direkt hinterhergereist, was ich sehr cool finde, sehr mutig, denn Namibia ist aktuell kein Risikogebiet. Das bedeutet auch, also Melli ist mittlerweile zurück und sie musste auch nicht in Quarantäne, war ganz normale Einreise. Und also alles easy. Und wir waren auch inspiriert von diesem Podcast. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit Melli darüber zu sprechen, weshalb wir uns zusammengesetzt haben. Also wir, meine ich jetzt Line und mich. Und wir haben eine Reise selbst geplant. Und wir werden unsere allererste Leserreise nächstes Jahr nach Namibia machen, im April. Das wird extrem cool. Ich freue mich sehr drauf. Also, Line und ich sind dabei und 10 andere. Wir haben 4 Allradfahrzeuge mit Dachzelten gemietet und es wird gigantisch. Also, das ist die ultimative Wildlife Experience. Wir gehen mit Robben, Kajaken. Wir werden in dem Dunestar Camp übernachten und unter den Sternen schlafen. Das ist eine gigantische Erfahrung. Also dieses Erlebnis werde ich nie wieder vergessen. Wir machen eine Self-Drive-Safari im Etosha Nationalpark. Das ist total geil. Da ist zum Beispiel das eine Camp, wo ein abgezäuntes Wasserloch ist und man sitzt halt in so einem sicheren Abteil und dann kommen die ganzen Tiere vorbei. Ich werde das nie vergessen, wie auf einmal so eine ganze Truppe an Elefanten zum Trinken kam. Eine Giraffe war da, ganz viele Zebras. Es war so, so geil, ganz viele Zebras waren da. Oder im Olifantrus-Camp, auch im Etosha, wo man auf Augenhöhe mit dem Wasserloch ist. Also das ist ein ganz, ganz toller Ort, wo wir auch ganz viele wilde Tiere gesehen haben. Was machen wir noch? Wir machen eine Leoparden-Safari, wir machen eine Walking-Safari mit Rhinos, also wir machen so ein Rhino-Tracking. Das wird auch total irre, weil dann laufen wir durch den Busch mit Guides und wir werden ganz viel campen, ganz viel Lagerfeuer, das werden ganz tolle Gespräche an diesen Lagerfeuern stattfinden. Also es wird eine gigantische Reise. Wir haben da wirklich das Beste draus gemacht. Sie wird 9 Tage lang gehen, vom 23. April bis zum 1. Mai. Und sie ist seit gestern Abend online. Die den Newsletter abonniert haben, die haben als allererstes Bescheid bekommen. Vielleicht habt ihr die E-Mail auch schon gesehen. Und wir haben sie jetzt auch im Blog verlinkt. Ich habe euch den Link zu dieser Leserreise auch nochmal hier in die Shownotes gepackt. Also schaut gerne mal in die App, über die ihr gerade diesen Podcast hört. Da findet ihr das. Und wenn ihr Bock drauf habt, auf eine richtig coole Reise, 9 Tage Namibia mit mega coolen Leuten, dann kommt mit, bewerbt euch. Der Vorteil bei unseren Leserreisen ist, dass ich mit jedem einzelnen Bewerber telefoniere und dann am Ende die bestmögliche Gruppe zusammenstelle. Das heißt also, wir haben jetzt 6 oder 7 Leserreisen in den letzten Jahren gemacht und es wirklich jede Reise war der absolute Hammer und jeder hat da genau reingepasst und es sind tolle Freundschaften entstanden bis heute und das machen unsere Reisen halt eben so besonders und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid. Die Reise werden wir abschließen in einer Lodge in der Nähe von Windhoek. Omanda Lodge heißt die. Und die ist halt eben, da ist auch noch ein fetter Infinity Pool drin. Und dann schauen wir auf diese gigantische Landschaft, werden in der Landschaft vielleicht so Rhinos oder Elefanten oder so andere Tiere rumlaufen. Und es wird extrem cool. Also ich freue mich sehr, sehr auf diese Reise und ich bin sehr excited, wie ihr vielleicht merkt. Und würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere Bock drauf hat. 10 Leute können, wie gesagt, mit. Und ja, schaut gerne mal rein. Da findet ihr die Preise und die Daten und alle Details dazu. Und wie gesagt, Namibia ist kein Risikogebiet, sehr wenige Corona-Fälle. Und alle müssen Corona-Test machen, bevor sie halt in den Flieger steigen. Entsprechend wird unsere Gruppe halt auch alles cool sein. Ja, und es wird eine tolle Zeit. Also, so viel dazu. Jetzt in die Podcast-Folge mit Patrick. Das ist, wie gesagt, die 158. Alle Shownotes findet ihr außerdem unter www.offthepath.com/Folge158. Und nun ganz viel Spaß mit dem Patrick.
Hallihallo und wunderschönen guten Morgen, lieber Patrick. Schön, dass du da bist.
Ja, guten Morgen, Sebastian. Danke für die Einladung.
Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist noch stockduster. Wir haben die Zeit erreicht, wo die Nächte länger werden und die Tage kürzer.
Ja, also ich habe mir das auch anders vorgestellt. Ich dachte, so ein Podcast, das ist dann irgendwann nachmittags in diesem Internet. Aber stattdessen sitzen wir hier um 7 Uhr morgens. Beste Fabrikarbeitszeit.
7 Uhr morgens, das ist sehr, sehr früh. Ich habe meine Äuglein noch nicht richtig auf. Bin gerade aus dem Bett gerollt, aber auch noch gar keinen Kaffee gehabt. Ich hoffe, du hast ein bisschen mehr Zeit.
Ja, ich hoffe, man hört mich nicht schlucken, aber ja, ich fülle ihn noch ein.
Sehr gut, sehr gut. Wir sprechen heute über deine Reise. Du bist per Anhalter eigentlich überall gewesen. Wir wollen uns heute mal ein bisschen auf Osteuropa konzentrieren. Aber erzähl einfach mal, schneid auch mal ganz kurz an, was du schon alles erlebt hast. Du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben. Wo warst du überall?
Ja, also grob würde ich sagen, habe ich fast ganz Europa abgeklappert, den Norden mal nicht mit eingeschlossen. Bin Ründchen durch Japan getrennt und ja, die längste, ja, Südamerika tatsächlich, okay, da bin ich fast gar nicht getrennt, aber die längste Reise war dann die Tour durch den Nahen Osten, worüber ich dann auch das Buch geschrieben habe, Per Anhalter durch den Nahen Osten. Und das waren dann so grob 16.000 Kilometer, die ich dann vom Sauerland bis nach Israel zurückgelegt habe. Und ja, ist immer noch eine meiner Lieblingsreiseformen. Früher war es eher so ein Fortbewegungsmittel. Ich war irgendwie Bildungsexilant in Stuttgart, komme eigentlich aus dem Sauerland und bin da immer die 400 Kilometer hingetrampt. Und ja, da das so gut geklappt hat, hat sich daraus eine Reiseform entwickelt.
Sehr cool. Jetzt muss man dazu sagen, dass das Vorzeiten von Corona war, oder?
Genau. Also momentan klingt Trampen, glaube ich, so noch soziopathischer als sonst eigentlich. Deswegen will ich es momentan nicht machen, wobei ich auch gestehen muss, dass ich innerhalb Deutschlands mittlerweile nicht mehr trampe. Ich meine, ich werde ja auch alt und grau und mache es halt hauptsächlich jetzt noch im Urlaub. Und das letzte Mal, dass ich getrampt bin, war tatsächlich mit dem NDR, weil die im Rahmen der Buchvorstellung gerne einmal mit mir trampen gehen wollten. Und ja, das war ein schönes How-to-Not-Hitchhike, würde ich sagen. Also ist ein bisschen schief gegangen. Aber ja, das war mein letzter Tramtour vor Corona im Februar.
Wollte ich gerade sagen, wenn da so eine Gruppe an 4 Leuten, also Kameramann mit Tonmann und die Chefin oder der Chef quasi und du als Protagonist da stehst mit einem Daumen da draußen, da überlegt sich halt irgendwie so jeder nochmal so, hä?
Ja, also es war, glaube ich, auch einerseits eine Fehleinschätzung meinerseits. Also wir waren tatsächlich nur zu zweit. Also es war der Kameramann und ich. Und das erste Problem war, dass der Sender hat uns nach Buxtehude verdonnert. Ich weiß nicht, weil der Name lustig klingt oder ja, sie wollten halt auch ein paar Landaufnahmen und als Tramper, da scheut man die Landstraße wie der Teufel das Weihwasser, weil man einfach unglaublich schlecht wegkommt. Also man kann sich ja vorstellen, wenn einem auf dem Land ein Auto mitnimmt, dann sind es halt vielleicht 5 Kilometer. Auf der Schnellstraße oder auf der Autobahn sind es dann halt eher 100. Und da die Wartezeiten gut und gerne ein Stündchen sind, ist das jetzt nicht so die Fortbewegungsmethode. Und deswegen hat es halt unglaublich lange gedauert. Dann haben sie noch eine ungünstige Verbindung gewählt. Vielleicht auch etwas, wo man als Tramper darauf achten muss, woher man will. Und naja, dann hat es noch geregnet und ich glaube, am Ende saß ich so ein bisschen wie Krusty der Clown aus den Simpsons im Zug vor meinem Laptop mit einem heißen Kaffee, klitschnass, und war froh, dass es dann endlich vorbei war und ich dann nach Hause gehen konnte und quasi die Show zu Ende. Aber normalerweise ist es eine schöne Reiseform, aber so ein bisschen Gedanken machen muss man sich quasi. Man kann auch beim Trampen viel falsch machen.
Ja. Ja, das habe ich schon oft gehört. Das ist ja quasi so ein Studium für sich. Also da muss man einfach extrem viel Erfahrung sammeln, an welchen Orten man quasi einsteigt, wo man den Daumen raussteckt und natürlich auch irgendwie, man entwickelt so eine Menschenkenntnis. Auf Dauer irgendwie so nicht mit jedem einsteigen.
Ja, genau schon. Also ich meine, schon mal ist es auch so ein bisschen esoterisch, wenn man dann irgendwo eine Stunde gestanden hat und dann denkt man sich, dieser Spot ist nicht gut, und dann geht man 5 Meter weiter und dann hält sofort ein Auto. Dann redet man sich natürlich auch gerne ein, dass es an der genialen Entscheidung lag, aber es kann auch einfach oft der Zufall gewesen sein, dass irgendwann muss er behalten, und das korrelierte dann zufällig mit dem Stellungswechsel. Aber genau, grundsätzlich gibt es ein paar Sachen zu beachten, und ich denke, da wollen wir wahrscheinlich erst einmal drüber reden, allgemein, was braucht man zum Trampen oder was empfiehlt sich, und vielleicht noch ein paar Tipps, und dann ja, sprechen wir über Osteuropa.
Auf jeden Fall, also erzähl mal gerne. Ich meine, also wie wir gerade schon herausgefunden haben, ist Trampen jetzt in aktueller Lage und in naher Zukunft eigentlich so ein Ding, was relativ wenig Erfolg gekrönt sein wird. Also ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich erst vor kurzem einen Tramper mitgenommen, habe allerdings in dem Moment nicht geschaltet, dass wir Corona haben. Das ging eigentlich relativ schnell. Und als er sich dann neben mich gesetzt hat und hat gesagt, soll ich die Maske aufsetzen? Ich so, ach ja, da war was.
Ja, also tatsächlich, glaube ich, müsste wir mal dazu empirische Daten sammeln, weil ich meine, wenn man es dann wieder so rum betrachtet, beim Trampen nimmt man ja eine Einzelperson mit, die dann vielleicht 3 andere Personen trifft. Also es klingt jetzt nicht nach Superspreader-Event, das ist, glaube ich, im Vergleich dann ICE-Fahren vielleicht ein bisschen gefährlicher, zumal man es ja mit der Maske dann noch selber in der Hand hat, wie ernst man das nimmt. Aber natürlich kann es sein, dass momentan die Leute noch sozialphobischer sind als sonst.
Ja, auf jeden Fall. Aber was wären, wenn jetzt jemand irgendwann mal sagt, also Geld ist knapp, hast du das gemacht, weil Geld knapp war oder weil du Bock drauf hast?
Also zur Uni getrennt bin ich, weil Geld knapp war oder weil es ein bisschen günstiger war. Das war noch so ein bisschen vor den Flixbus-Zeiten. Aber ansonsten muss ich gestehen, bin ich nicht so der größte Fan von Backpacking oder, ja, wenn es so schön nennt heutzutage, also Battlepacking. Ich muss schon sagen, für mich ist der Hauptgrund wirklich Kontakt suchen. Also Trampen, würde ich sagen, als Reiseform empfiehlt sich halt für Leute, die Lust haben auf Überraschung und Kontakt mit Menschen suchen. Also, weil ich glaube, es gibt keine Reiseform, wo man es so sehr erzwingt, mit ja, Locals in Kontakt zu kommen, wie beim Trampen. Und ja, ich auch beim, also sowohl beim Campen als auch beim Couchsurfen oder auch beim Übernachten, lege ich persönlich schon viel Wert drauf, dass ich mich nicht die ganze Zeit einladen lasse. Ich kenne auch so die ungeschriebene Couchsurfing-Regel irgendwie, dass der Gast dann halt auch einmal kocht so ein bisschen. Und das habe ich eigentlich auch beim Reisen immer gemacht. Nur durch dieses Trampen zwingt man sich halt dazu, ja, auf Leute zuzugehen, beziehungsweise bei denen ins Auto einzusteigen. Und wenn man dann erstmal eine halbe Stunde mit jemandem gefahren ist, ist natürlich so das perfekte Vorspiel, um irgendwie zu mehr eingeladen zu werden. Und das klappt tatsächlich auch erstaunlich häufig. Ich muss sagen, im bei dieser Nahostreise war es sogar so, dass ich dann irgendwann dem Couchsurfing abgeschworen habe, weil das Trampen so gut geklappt hat, also sich immer wieder eingeladen wurde, dass ich nicht mehr diese verbindlichen Couchsurfing-Events haben wollte, sondern lieber irgendwelche abenteuerlichen Einladungen im Hinterland, wo auch sonst normalerweise keine Couchsurfing benutzt. Und ist, glaube ich, dann auch so eskaliert, das Extremste war, ich bin in einer Stadt, zwischen zwei Städten, bin ich viermal hin und her getrampt, nur um irgendwo eingeladen zu werden. Also ich hatte überhaupt nicht mehr vor, von A nach B zu kommen. Es ging echt nur um diesen Kontakt. Genau, also long story short, irgendwie, es ist für mich hauptsächlich eine Kontaktform, würde ich sagen.
Was sagst du den ganzen Müttern, dass das doch super gefährlich wäre? Also du wirst ja jetzt auch Vater.
Ja, ist super gefährlich. Also mir ist beim Trampen nicht viel passiert. Also würde sagen, also wenn je, ja, auch wieder länderabhängig. Ich glaube, die größte Gefahr beim Trampen ist die Fahrweise der Leute. Und das ist schon manchmal so ein bisschen unangenehm gewesen. Und ich glaube, wenn mir irgendwie ein hypothetisches Kind sagen würde, oh, wir gehen jetzt in Georgien trampen, dann würde ich mich, glaube ich, schon als erstes an die ganzen Kurven und Klippen erinnern, über die wir da mit viel zu hoher Geschwindigkeit geschlittert sind. Und vielleicht noch so eine georgische Eigenheit, die auch ganz lustig ist. Es herrscht Anschnallpflicht, aber die Gurte sind immer direkt schon eingeklickt. Also bevor jemand da sitzt.
Die setzen sich quasi immer auf die Gurte drauf. Ne?
Genau, und wenn dann die Polizei kommt, dann wird schnell der Gurt halt über den Oberkörper gezogen, was irgendwie auch so eine absurde Vorstellung ist, weil ich meine, wir sind ja echt, ja, was mal wieder Gewohnheit ausmacht, dass man sich ja in Deutschland automatisch ins Auto setzt und anschnallt. Da denkt ja niemand drüber nach, ernsthaft. Und da ist es halt neu und vielleicht so ein bisschen wie hier mit den Masken versucht man dann zu rebellieren, um seine Freiheit zu kämpfen. ja, genau. Aber das würde ich sagen, ist die größte Gefahr. Ich kenne genug Geschichten von Treppern, die richtig in die Hose gegangen sind. Würde es auch nicht verneinen, dass es durchaus doof ausgehen kann. Bei mir würde ich aber sagen, oder sag mal, jeder, ja, ich hoffe zumindest, die Leute, die halt mehr trampen, merken, glaube ich, auch, wenn komische Situationen im Auto entstehen. Und ich glaube, häufig kann man Konflikte und Probleme vermeiden, indem man einfach rechtzeitig aussteigt. Also so mein Gefühl ist, dass es manchmal irgendwie enttäuschte Erwartungen gibt. Dann hat sich der Fahrer vielleicht was anderes vorgestellt, wollte eventuell Geld oder hat vielleicht auf die nette Begleiterin geguckt oder was auch immer. Und man merkt dann irgendwie mit der Zeit, aus irgendeinem Grund wird die Stimmung komisch, aber meistens schlägt sie nicht sofort um. Also, dass jemand von, ich nehme nicht jemanden mit zu, ich habe ein Riesenproblem mit dir, sondern es wird langsam komisch und das merkt man in der Regel und steigt dann einfach aus. Und ich glaube, das Pech zu haben, an einen Soziopathen zu gelangen, der einen wirklich direkt zerstückeln will, ich glaube, das ist relativ gering. Und zum Überfallen lohnt es sich, glaube ich, auch eher auf besoffene Backpacker am Hostel zu warten, anstatt am Straßenrand.
Aber jetzt muss, aber wie muss man sich so eine Situation vorstellen? Also ich meine Tramping-Erfahrungen sind irgendwelche, also ich habe auf dem Land gelebt, auf Mallorca, da bin ich von einem Dorf zum anderen ab und zu mal mit Leuten eingestiegen, aber irgendwie kannte ich jeden zweiten. Aber wenn du jetzt irgendwo, was weiß ich, du lebst in Göttingen, da irgendwo einsteigst und du möchtest nach Berlin du hast dem ja gesagt, ich möchte nach Berlin, fährst du auch nach Berlin? Ja, ich fahre nach Potsdam, okay, passt, ist die gleiche Richtung. Und dann möchtest du aber schon irgendwie in Hannover aufsteigen. merkt er ja auch, dass er irgendwie nicht Potsdam ist. Also wie gehst du da vor, wie geht man da vor? Was ist da so das Protokoll oder...
Das Protokoll, also ich trenne nicht mit Schild. Das ist, glaube ich, so der erste ideologische Grabenkampf wahrscheinlich unter Trampern. Ich finde, damit legt man sich zu sehr fest irgendwie. Und wenn ich dann Hannover auf meinem Schild stehen habe und da kommt wer aus Potsdam vorbei, der denkt sich dann, ich will nur nach Potsdam. Den lasse ich mal stehen. Und ich meine, wenn man als Tramper 50 Kilometer vorankommt, dann ist man super happy. Deswegen, wenn ich Leute anspreche, frage ich eigentlich nur nach Richtung, also ob sie in die und die Richtung fahren. Und jetzt hängt es wieder vom Land ab. Also wenn man jetzt irgendwie auf einem, ja, auf der Autobahn zum Beispiel unterwegs ist, in Deutschland oder Osteuropa, eigentlich auch, gucke ich halt, wann der nächste Rasthof kommt und ob der Rasthof vor der Abfahrt des Fahrers kommt. Und steigt dann entsprechend aus, weil auf die Autobahn wieder raufzukommen, das kostet ungefähr die dreifache Zeit, wie von der Tankstelle wegzukommen. Und deswegen lohnt es sich dann halt immer, bei den entsprechenden Tankstellen vorher auszusteigen. Und da kann man dann wieder den Nächsten nach der Richtung fragen und packt dann immer so seine 100, 150 Kilometer ein. Und in Deutschland war so ein guter Daumenwert irgendwie Autofahrzeit plus 20 Minuten ungefähr pro Stunde. und das war dann so ungefähr das, was man meistens gebraucht hatte.
Aber und, also worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, du hast eine Stresssituation, von der wir gerade gesprochen hatten.
Ach so, ja.
Und du hast aber eigentlich noch 2-3 Stunden vor dir zu deinem eigentlichen Ziel. Sagst du, hey, einfach mal hier anhalten, ich steige hier aus. Oder das kann ja auch irgendwie
bringen. Ja, Entschuldigung, sorry, das hatte ich wahrscheinlich überhört, gerade kurz mit der Verbindung. Ja, natürlich. Also ich würde halt sagen, es ist eine Ausnahmesituation. Also, dass ich wirklich aktiv ausgestiegen bin, jetzt was weiß ich, bei der gesamten Nahostreise, da waren so 4 Situationen, die echt doof waren. Und ja, da muss man dann halt echt einfach mal einen sauren Apfel beißen. Also da macht man sich dann, ich meine, das ist ja dann eine Situation, die man wirklich als unwohl empfiehlt und unsicher. Und da steigt man dann einfach ab, egal wie man sich da gerade die Zielsetzung versaut. Also, da bin ich auch, mein erstes Auto im Iran war ein kompletter Fehlschlag. Da bin ich auch mitten in der Nacht irgendwo im Nirgendwo ausgestiegen. Das war dann halt scheiße. Aber natürlich, wenn man Angst um sein körperliches Wohlempfinden hat, dann ist es einem dann, glaube ich, auch egal, wo man dann aussteigt und ob man eine Stunde zu spät irgendwo ankommt. Das muss man dann einfach hinnehmen.
Ja, ja, absolut. Was war der Grund, warum du da jetzt ausgestiegen bist zum Beispiel?
Ja, das war ein bisschen seltsam. Ich muss natürlich immer nur sagen, es ist so ein bisschen natürlich auch alles immer meine Wahrnehmung. Ich weiß im Endeffekt nicht genau, was er wollte. Aber es war ein älterer Herr, der hat mich von der Grenze aus mitgenommen. Also ich bin ja gerade aus dem Irak gekommen und in den Iran reingetrampt. Und der hat dann halt angefangen mit so dem üblichen Staccato mit I love Germany, I love you, und hat mich immer so ein bisschen betätschelt. Und also im Iranisch oder auch im arabischen Raum ist es schon häufig so, dass so, sagen wir so, Tätscheleien zwischen Männern sind irgendwie so ein bisschen häufiger, auch dass man Leute Händchen halten sieht oder so, oder dass ein älterer Herr einem so einen Klaps auf den Oberschenkel gibt. Das ist jetzt nicht weiter kritisch irgendwie, so hatte ich jetzt auch nichts gesagt. Und ich meine, so dieses I love you, dachte mir auch so, ist vielleicht auch so das einzige Wort, was er kennt. Muss ich mir jetzt nicht allzu groß den Kopf rausmachen. Und Deutschland finde ich in der Region ja sowieso alle klasse. Aber es wurde dann mit der Zeit irgendwie so ein bisschen aufdringlich, also zu aufdringlich. Und dann hat er irgendwie noch zwischendurch irgendwie an der Tankstelle, wollte er mich dann erst kurz die ganze Zeit fragen, ob ich auf Toilette gehe, wo ich auch dachte, wieso? Ich schon so ein bisschen in meinem Kopf eingeredet hat, okay, der wollte vielleicht mit meinem Rucksack einfach davon dampfen, jetzt wo ich nicht auf seine Avancen eingegangen bin. Aber vielleicht, ja, da hatte ich dann erst kurz mit meinem Host geredet. Die hatten dann versucht, also dem Couchsurfer, der mich da erwartet hatte. Aber es hat sich dann irgendwie auch nicht geklärt. Und dann hat er mich wirklich richtig bekrapscht. Und dann habe ich tatsächlich kurz einen Stopp geschrien. Das hat ihn dann so ein bisschen erschreckt und dann hat er einfach die Handbremse, also beziehungsweise hat er dann in die Bremse getreten, ist gehalten und ich habe mich dann am Türrahmen entlang gehangelt, irgendwie als würden wir gerade an der Klippe stehen und ich runterfallen, wenn ich loslasse, weil mein Rucksack halt auch im Kofferraum war und ich natürlich auf keinen Fall wollte, dass er jetzt losfährt, während ich aussteige. Ja, und dann habe ich halt meine Sachen rausgeholt und dann ist er in die Nacht davon gedüst und ich habe irgendwo in irgendeiner Apfelplantage dann mein Zelt aufgeschlagen und da dann halt übernachtet. Und dann kann ich vielleicht damit auch direkt mit dem ersten Tramp-Trip schließen. Ich finde, eins der wichtigsten Utensilien ist ein Zelt, weil ja, gerade in solchen Situationen, aber auch wenn man stecken bleibt, das nimmt einem dann Druck. Und ich wäre wahrscheinlich ungern ausgestiegen, wenn ich um 12 Uhr nachts allein im Iran auf meinem ersten Tag irgendwo ausgestiegen wäre. Also es wäre ich wahrscheinlich ungünstiger ohne Zelt und so, war es dann halt okay, dann habe ich halt einfach da gecampt und bin am nächsten Morgen weiter, dann war es auch nicht weiter dramatisch.
Aber in dem Moment, wenn man dann erstmal in seinem Zelt liegt, dann denkt man sich wahrscheinlich auch so, what the fuck just happened?
Ja, auf jeden Fall. Ja, die Ironie an der ganzen Sache war dann noch im Nachhinein, dass dann ein Riesengewitter aufgezogen ist und ich dann die halbe Nacht auf meinem Rucksack saß in meinem Zelt. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei ja geht, aber ich hasse es, bei Gewitter im Zelt zu sitzen. Ich meine, es ist auch
auf jeden Fall Angenehmeres.
Ja, weil ich meine, das ist vielleicht meine irrationale Angst, aber ja, ich setze mich dann immer vorbildlich in die Hocke, bis ich dann Wadenkrampf kriege und ja, das war irgendwie dann auch wieder so ein komisches Gefühl, wenn man Angst hat, aber dann wird man zu müde, um noch weiter Angst zu haben. Und, naja, irgendwann habe ich mich dann in die Nacht ergeben, aber es war tatsächlich komisch, weil ich meine, man macht sich auch mit einem neuen Land erstmal bekannt. Ich meine, klar, man liest immer viel, aber wie es dann wirklich ist, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Und ich dachte mir so, okay, was ist, wenn mich hier Polizisten finden? Ist Wildcampen so angebracht im Iran? Ja, sind mir natürlich tausend Sachen durch den Kopf gegangen. War nicht schön, aber es war im Iran, zumindest war es mein letzter Tramp-Unfall. Deswegen habe ich es dann wahrscheinlich statistisch dann am Anfang alles abgehakt und danach war es dann entspannt.
Aber du hast dann weitergemacht. Also solche Situationen lassen dich dann nicht an der Art des Reisens zweifeln.
Nee, auf keinen Fall. Also ich habe mal tatsächlich bin ich mal mit einem Mathematiker mitgetrampt, der hat seinem Klischee entsprechend dann auch direkt erzählt, dass er immer ausgeraubt wurde von einem Tramper. Und dann so, ja, seitdem nehme ich alle mit, weil, also statistisch gesehen wird man ja nicht zweimal von einem Tramper in seinem Leben ausgeraubt. Das fände ich eine sehr positive Lebenseinstellung. Ja, also ich würde sagen, auf die Masse gesehen, halt wie viel ich getrampt bin, sind halt die schlechten Erfahrungen sind halt echt an einer Hand abzählbar. Und meistens haben sie sich auch gut gelöst und wie gesagt, bei manchen weiß ich halt auch echt gar nicht, was jetzt im Endeffekt schiefgelaufen ist. Also so mein extremstes Beispiel wirklich war, wo auch Leute gar nicht anhalten wollten. Das war zum Beispiel in Armenien. Da war ich mit meiner Freundin auch unterwegs. Da war dann halt auch irgendwie, also mein Armenien war sowieso so ein bisschen kleines Vietnam-Erlebnis so ein bisschen, weil da ist irgendwie jedes zweite Auto schiefgegangen gefühlt. Aber sind halt auch welche, haben uns mitgenommen, waren zu zweit, haben dann irgendwie nach Geld gefragt und wo sie uns hinfahren sollten und dann meinten, ja gut, wir wollen trampen, dann lasst uns halt einfach wieder raus. Und dann irgendwie haben sie nicht drauf reagiert und sind so weitergefahren. Und dann sind sie irgendwann in so einen Waldweg abgebogen. Und man muss dazu sagen, wir haben sie wirklich fast gar nicht verstanden. Also da war gar keine Kommunikation möglich. Und die haben halt auf keinen Stopp und nichts reagiert. Und dann, als wir in diesen Waldweg eingebogen sind, dann dachten wir schon, es ist zweifelhaft, was auch immer gerade ihre Pläne sind. Und haben dann beide Türen, also links und rechts, die beiden Türen aufgemacht, mit den Füßen aufgehalten. Und dann konnten sie halt nicht mehr gescheit weiterfahren, haben dann auch angehalten, war dann auch, also haben dann unsere Rucksäcke genommen, sind gegangen und die beiden sind dann weitergefahren. Und da weiß ich halt auch bis heute nicht, ob die uns zerstückeln wollten und hinter ihre Blockhütte legen oder ob sie uns zum Tote am See einladen wollten. Also ich meine, es kann halt auch einfach nur ein Missverständnis gewesen sein. Aber in dem Moment war es für uns nicht nachvollziehbar, was sie machen. Und das hat sich aber falsch angefühlt. Und ja, wie gesagt, also so waren die meisten Situationen dann irgendwie im Endeffekt. Und das ist ein Handvoll Mal vorgekommen. Und man muss halt auch sagen, die guten Erlebnisse, die ich dabei hatte, die wiegen halt echt einfach alles auf. Und
ja,
Ja, schlechte Erfahrungen kann man überall machen.
Also ich möchte ja auch nicht zu sehr auf diesen negativen Seiten zu sprechen kommen, weil, wie du gerade sagst, es ist ja bei uns beim Reisen ja oft ja auch so, dass die positiven, deswegen machen wir es ja, weil wir eigentlich meistens eine geile Zeit haben und diese geile Zeit einfach ja unersetzbar ist und die einfach so viel gibt. Und natürlich hast du, also ich trampel zwar nicht, und aber bei meiner Art des Reisens habe ich natürlich auch schlechte Erfahrungen, aber die vergesse ich im Nachhinein ziemlich schnell wieder und die guten Seiten übrig. Und das wird bei mir wahrscheinlich nicht anders sein.
Ja, wobei ich schon mal muss ich natürlich dann auch zugeben, irgendwie so dieses Sprichwort clever has a plan, stupid has a story. Also ein bisschen das, was nach Plan läuft, ist meistens dann, also beim Trampen auch eher unspektakulär, wenn ich in einer Stadt einsteige und dann nimmt mich der Erste mit und 300 Kilometer später bin ich in der nächsten Stadt. Dann ist es meistens eher unspektakulärer als die Story, die sich dann einbrennt, wo man über 30 Umwege und wo das und das schiefgegangen ist, ist natürlich dann auch irgendwie natürlich das, was es aufregend macht, so ein bisschen so dieses Unerwartete. Man muss dabei nicht zerstückelt werden, das reicht natürlich, wenn man irgendwo hineingeladen will, wo man von nicht hin will. Aber ja, klar, grundsätzlich hast du recht, man verdrängt natürlich auch viele von den negativen Erlebnissen.
Ja, absolut. Jetzt haben wir schon mal ein paar Mal hier mit Trampern gesprochen und jeder hat immer so seine eigene Art und Weise zu reisen und seine eigenen Tipps. Was sind denn so, also wenn irgendwann mal diese ganze Pandemie sich gelegt hat, Tipps, wie man an die ganze Sache rangeht, neben dem, dass man immer eine Einwegmaske dabei haben soll?
Ja, ist lustig, wie sich die Zeiten ändern. War so lustig, man auf eine Hochzeit vor 2 Wochen, aber irgendwie so ein Opa und meinte, er hat immer 2 Taschentücher dabei für seine Begleitung. Das ist höflich und das sollte man als Mann haben. Und da hatte ich gerade 2 Masken in meiner Tasche und meinte so, naja, Zeiten ändern sich. Heutzutage hat man für seine Begleitung eine Maske dabei. ja, was also wie bereits erwähnt, also wenn man reist, Zelt, finde ich, ist ein unglaubliches Beruhigungsmittel und macht, glaube ich, auch so ein bisschen einen Teil von dem Tramp-Erlebnis aus. Also was noch am Trampen halt schön ist, ist, dass man ultimativ flexibel ist. Also was wir auch oft machen, ist, wir trampen irgendwo hin, gehen wandern, kommen irgendwo wieder raus, trampen weiter und man ist halt so völlig ungebunden. Also man hat noch nicht mal so ein Auto irgendwo stehen, man ist auf keine Busverbindungen angewiesen. Und das Zelt befreit halt einfach von dem Druck, dass man irgendwo ankommen muss oder auch, dass man im Kopf hat, oh Gott, es ist schon so spät, wir schaffen das niemals. Und bin einmal in das Zelt getrampt und hab's auch bereut. Also hab's auch ausprobiert, ob auch der Umkehrschluss stimmt. Das nächste ist das natürlich das Kartenthema. Bin natürlich zeitbedingt relativ lange mit Autobahnkarten oder einfach mit Landkarten getrampt. Würde ich weiterhin empfehlen, auf jeden Fall das zu machen, weil es einfach gut ist für den Überblick so ein bisschen und man da auch gut drauf zeigen kann. Also es ist einfach groß, wenn man dem Fahrer dann irgendwie was andeuten will, dann ist es, glaube ich, leichter als auf einem kleinen Smartphone-Bildschirm halt so diese Karte zu zeigen. Und es ist, glaube ich, auch somit das wichtigste Ding, dass man klar macht, wo man grob hin will und sich auch zeigen lässt, wo der andere hin will und dass man dann mit dem Finger abgehen kann, okay, wie lange fahren wir denn jetzt auf der gleichen Strecke und das kann man auf einer großen Karte echt einfach besser als auf dem Smartphone. Und das andere Bedenken, was ich tatsächlich auch schon mal noch habe mit Smartphone versus Karte, schon mal finde ich es dann auch komisch, wenn man irgendwo im letzten Hinterland ist und wenn dann irgendwie ein Tramper in einem Auto sein iPhone 9 zieht, das dann irgendwie 3-mal so viel wert ist wie das Auto, in dem man sitzt. Ich finde, das ist irgendwie dann so ein komisches Verhältnis. Aber, was ich sagen muss, OpenStreetMaps, ich meine, okay, das gilt ja für eigentlich alles Reisen, hat irgendwie unser Leben verändert. Man kann sich ja lokal die Karten runterladen von jeder Region. Und dann mit GPS, das ist ja dann echt sensationell, dass man internetlos quasi auf ein paar Meter weiß, wo man rumtüddelt. Und also in Sizilien zum Beispiel war das einmal sehr beruhigend. Da sind wir irgendwie eingestiegen bei 2 Leuten, also ja, auf Sizilien, bei 2 Leuten in Tarnkleidung. Die haben uns dann hinten in ihren fensterlosen Van reingesteckt. Wir saßen eingeklemmt zwischen der Wand und einem Hundezwinger mit so einem Schäferhund drin und saßen auf einem Gewehr. und konnten nicht rausgucken. Und das war dann auch wieder eine der Situationen, wo man sagen würde, das klingt nicht klug, da passiert bestimmt was, aber es ist wie immer eigentlich gar nichts passiert. Aber da konnte man dann so schön auf OpenStreetMaps mitverfolgen, wie wir uns über die Insel bewegt haben. Und als wir dann bei unserem Zielort waren, haben wir dann einmal nett nach vorne geklopft zu den beiden Herren. Und ja, die haben dann aufgemacht und rausgelassen. Und da war OpenStreetMaps sehr praktisch. Und das ist, glaube ich, auch sonst. Ansonsten als Vorbereitung braucht man eigentlich nichts. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Schöne am Trampen, dass man nicht so viel planen muss, weil man hat ein grobes Ziel, aber irgendwie Planung ersetzt ja nur Zufall durch Irrtum. Und beim Trampen kriegt man dann meistens 300.000 Tipps, was man wirklich machen sollte oder wo man noch mit hinkommen sollte oder wird eingeladen. Und dann ergibt sich halt einfach, was man macht. Und ich muss tatsächlich auch
ja, alles gut. Du hast vorhin schon gesagt, also es ist travel like a local, ne? Das stimmt auch schon, dass du halt einfach viel in viel engeren Kontakt mit den Leuten kommst. Wahrscheinlich sogar noch enger als beim Couchsurfen. Weil beim Couchsurfen hast du eine Destination ja eigentlich schon gefunden. Beim Trampen findest du sie erst und kommst halt an Ecken, an die du sonst nicht gehen würdest.
Genau, ich glaube, das ist so ein bisschen, der entscheidende Punkt. Ich meine, Couchsurfing, klar, ist schon super lokal, aber ich meine, wenn man sich wiederum überlegt, welche Sorte von Menschen in der Internet-Community beitreten, das ist ja schon mal eine ganz andere Vorauswahl, als wenn man halt einfach nur in ein Auto einsteigt. Also ein Auto hat wahrscheinlich fast überall auf dem Planeten so fast jede Gesellschaftsschicht. Also natürlich nicht jede, aber zumindest mal mehr als Internet und Couchsurfing. Und deswegen, klar, ist das nochmal eine ganz andere Selektion. Und ja, wie schon gesagt, also ich habe mit dem Couchsurfing, dann zumindest im Nahen Osten, habe ich einfach komplett aufgehört, weil das die Tramp-Einladungen einfach mehr Spaß gebracht haben und auch viel mehr am Arsch der Welt waren. Was, glaube ich, auch noch das nächste Problem schon mal beim Couchsurfing sein kann, dass man ja auch vorher belegen muss, wo man hinfährt und gar nicht auf die Idee kommt, irgendwie in irgendeinem 3 Häusern, die irgendwo zwischen den Klippen hängen, zu gucken. Und da wird man dann eher beim Trampen noch hineingeladen.
Ja, yeah, absolut. Wie ist deine Beobachtung bezüglich der Einladungen? Also bei mir auf Reisen ist es oft so, dass ich merke, dass Leute, die wenig bis gar nichts haben, viel offener mit Einladungen umgehen, als die, die viel haben.
Das ist ein interessantes Phänomen. Beim Trampen in Deutschland habe ich die Beobachtung nicht gemacht. Da fand ich sehr ironisch, dass ich das Gefühl habe, dass mich da eher der Außendienstmitarbeiter im Audi mitnimmt. Also da ist es eher echt beim Trampen tatsächlich Upper Class ein bisschen. Im Ausland auf jeden Fall, wie du sagst. Also, und ich weiß nicht, ich meine, so auf der einen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass natürlich für Leute, die es sich nicht leisten können zu reisen, natürlich unheimlich spannend ist, auch mal einen Fremden zu sehen quasi. Dass es vielleicht so ein bisschen indirektes Reisen ist. Auf der anderen Seite ist das ja schon wieder eine fiese Unterstellung. Und ja, ich habe mir auch schon mal überlegt, vielleicht, wenn man selber nicht so viel hat, dann hat man vielleicht auch nicht so viele Verlustängste und dann ist vielleicht auch die Hemmschwelle leichter, irgendwie jemanden einzuladen, könnte ich mir vielleicht auch vorstellen. Also das, ich meine, wenn hier man irgendwie jemanden auf der Straße trifft, dann ist, glaube ich, bei den meisten Leuten der erste Gedanke, ob er dann mit einem Flachbildschirmfernseher dann irgendwie aus dem Haus rennt nachts. Ja, vielleicht macht das nochmal einen Unterschied. Und ansonsten, ich glaube, es ist auch von Land zu Land, je nach Kultur, halt auch super unterschiedlich. Also ich meine, im arabischen Raum ist es ja häufig dann auch vom Koran eine Verpflichtung, Fremde aufzunehmen, so ein bisschen. Also da gibt es ja schon einen ziemlich starken Imperativ, irgendwie Gäste aufzunehmen. Die größte Gastfreundschaft habe ich persönlich im Irak erlebt, also im Nordirak. Da war ich quasi überwältigt. Und da dachte ich mir, vielleicht ist es da auch ein bisschen speziell, weil halt einfach so wenig Fremde da sind, dass es dann einfach super das Highlight ist. Und ich glaube, in Paris wird niemand auf den Gedanken kommen, einen Reisenden einzuladen, weil das sind die Leute, die Straße verstopfen und die Wohnungspreise hochtreiben. Also ich glaube, da hat man dann auch eine andere Assoziation mit Reisenden irgendwie.
Ja, macht absolut Sinn. Weil ich finde das ein sehr faszinierendes Phänomen, dass wenn du halt irgendwo mitten in Afrika bist, die Leute total offen dir gegenüber bist und wenn du halt in so einem wohlhabenden Land bist, wie auch in Deutschland, die Leute dann immer verschlossener sind. Die Nummer, dass der Upper Class Leute in Deutschland dich mitnehmen, finde ich auch interessant. Vielleicht, weil sie, keine Ahnung, meine Theorie wäre jetzt spontan, vielleicht, weil sie auch gerne sowas machen würden, aber es irgendwie den Absprung nicht geschafft, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
tatsächlich kommt relativ häufig der Kommentar, dass sie es früher auch gemacht haben.
Oder so, ja.
Häufig interessiert sie jetzt aber auch wirklich gar nicht. Das ist auch ein total interessantes Phänomen. Also einer meiner Mitbewohner, als der mal vom Treppen zurückkam, der war richtig sauer und hat sich dann so total aufgeregt. Und so, ja, ich hatte gerade einen Typ mitgenommen, da bin ich eingestiegen, hat nichts gesagt, dann habe ich ihm 2-3 Fragen gestellt, hat einfach überhaupt nicht geantwortet und dann hat er einfach das Radio angemacht und auf laut gestellt. Und ich dachte mir, was für ein Arsch. Und dann hat er so kurz überlegt und meinte so, ja, Moment, eigentlich war es wahrscheinlich der netteste Mensch auf diesem Planeten, weil er hatte überhaupt keinen Bock, mit mir zu reden. Er konnte sich nichts Nerviges vorstellen, als mit dem Tremper irgendwas zu sagen. Dann hat er mich aus purer Selbstlosigkeit mitgenommen. Und das fand ich auch wiederum so ein lustiger Gedanke. Aber ja, tatsächlich, das ist auch was, was ich dann häufig irgendwie bemerkt habe, dass es vielen auch tatsächlich egal war. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch, vielleicht, wenn einem auch viel dumme Sachen im Leben passiert sind oder man nicht so viel Glück gehabt hatte, vielleicht hat man dann auch eine höhere Grundskepsis irgendwie so ein bisschen und denkt sich, oh Gott, wenn ich jetzt einen Tremper mitnehme, das geht doch eh wieder nicht gut so ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob das auch so ein, ja, vielleicht damit ein bisschen korreliert. Keine Ahnung. Müsste man mal eine statistische Erhebung machen.
Ja, ja, auf jeden Fall sehr interessant. Naja. Du hast also Nahost hast du halt viel gemacht, hast dein Buch drüber geschrieben. Du bist aber auch etwas durch Europa auch schon gereist und wir wollten heute mal vielleicht ein bisschen über Osteuropa zu sprechen kommen, was du da so alles erlebt hast. Was war deine Vorstellung von der Reise und wie war sie?
Jetzt muss ich einmal Entschuldigung sagen, ich habe das letzte nicht verstanden.
Also, was war, ja, wir haben leider Großprobleme mit dem Internet hier. Was war deine Vorstellung von der Reise durch Osteuropa und wie war sie dann am Ende?
Ja, also jetzt die Reise, also auf dem Weg zum Nahen Osten, da war tatsächlich Osteuropa so ein bisschen der Zubringer. Da habe ich nach einem sehr komplizierten Schema mir die Orte ausgesucht. Ich habe quasi jede Hauptstadt besucht, 3 Tage lang. Und das war exakt ungefähr die Zeitspanne, die ich hatte, um in Istanbul anzukommen, weil es auch irgendwie ein bisschen komisch war. Also ich war davor in Japan und ein japanischer Freund von mir, der hat irgendwie mit mir zusammen getrennt und fand es ganz lustig und wollte dann mehr reisen und hat dann 2 Tage, bevor ich los bin, gesagt, er würde gerne mit. Und beziehungsweise er hat gesagt, er findet die Reise toll, das ist alles schön und er findet es super spannend. Und er hat dann natürlich nie gefragt, ob er mit darf, aber ich habe dann die Andeutung verstanden und habe ihn dann eingeladen. Und er ist dann 2 Tage später in Prag gelandet. Und hat aber schon seinen Rückflug gebucht. Und in Japan ist jetzt Urlaub nicht so das Nummer-1-Thema. Deswegen hat er halt nur 2 Wochen gehabt. Und deswegen mussten wir halt quasi in 2 Wochen von Prag nach Istanbul trampen. Und ich bin ein großer Freund von lieber wenig lange als viel kurz. Und deswegen haben wir dann geguckt, wie weit wir trampen können an einem Tag ungefähr. Und das war dann zufällig der Abstand zwischen den Hauptstädten. Und haben dann ungefähr so 3 Tage da in jeder Stadt verbracht. Und ursprünglich dachte ich, es geht wesentlich besser. Vor allem in Serbien und Rumänien. Moment kurz, Entschuldigung, Serbien und Bulgarien habe ich es mir ein bisschen besser vorgestellt. Aber ironischerweise, in Serbien wurden wir fast nur von Deutschen mitgenommen. Das war dann auch so ein bisschen komisch. Jetzt müsste man wahrscheinlich ins Detail gehen.
Ja, also Wie war eure Route? Wo seid ihr? Prag seid ihr gestartet?
Du bist nach Prag. Also das war noch, bevor ich nach Göttingen gegangen bin. Das heißt, ich bin im Sauerland los. Bin halt von da halt direkt nach Prag getrennt. Hab da auch nochmal bei einem Studienkollegen aus Japan übernachtet. Und ja, sind wie gesagt von da aus über die Autobahn, haben die Hauptstädte abgeklappert. Das ging relativ gut, muss ich sagen. Also die Autobahn in Osteuropa sind mittlerweile auch natürlich recht gut ausgebaut. Ich wollte jetzt keinen Podcast über osteuropäische Autobahnen machen, aber egal. Und wie gesagt, das war wirklich einfach nur die Strecke über die Hauptstädte. Und waren dann halt da war alles mit Couchsurfing vorgeplant und gut organisiert. Und man muss sagen, zum Trampen ist da halt auch wieder lustig, wie lokal die Unterschiede, also wie die Unterschiede lokal total krass sind irgendwie. Zum Beispiel, um einen kleinen Schwenk zu machen, Rumänien, da war ich davor trampend unterwegs. Da kommt man super gut weg, auch auf dem Land. Da braucht man sich gar keine Gedanken machen. Allerdings ist da noch so ein bisschen taximäßig assoziiert. Das heißt, in Rumänien muss man immer ein bisschen Kleingeld dabei haben, was dann erwartet wird, dass einem das ins Handschuhfach gelegt wird, dass man dem Fahrer das halt einfach gibt, so ein bisschen unaufgefordert. Ist in Polen übrigens auch so. Und jetzt habe ich völlig den roten Faden verloren.
Aber eben kurz nochmal eine Frage dazwischen stellen, wegen des Bezahlens. Ist das dann, also ist das ab und zu mal normal, dass man auch als Tramper was bezahlt? Ich dachte immer, dass man das ein absolutes No-Go vielleicht ist.
Genau, das ist wirklich lokal halt wirklich abhängig. Also es gibt echt ein paar Länder, wo es wirklich erwartet wird und wo man halt auch echt für schlechte Stimmung sorgt, wenn man es nicht macht. Dafür vielleicht der Tipp, es gibt die Seite hitchwiki.org. Die Seite ist extrem hilfreich, vielleicht auch ein bisschen ernüchternd, weil wenn man denkt, man plant eine total spezielle Reise und stellt dann fest, dass in jedem Kaff der Welt schon mal jemand rausgetrampt ist, dann nimmt das vielleicht auch ein bisschen das Abenteuer. Aber ansonsten steht da halt wirklich für jedes Land aufgelistet, was so ein bisschen die Trampsitten sind, die halt sich wirklich, wie gesagt, auch hart unterscheiden. Wie gesagt, Rumänien und Polen ist halt so ein bisschen das mit dem Obolus. Im Iran übrigens auch. Ich fand persönlich Iran war mir so das komplizierteste Reiseland, weil da sagt man immer, da gibt es so einen Tarif, also eine Sitte quasi, dass man jedem immer so dreimal sagt, dass es umsonst war. Selbst ein Taxifahrer sagt da, kein Thema, die Fahrt war umsonst. Und dann muss man sagen, nein, ich bezahle wirklich. Und dann sagt er, nein, nein, die war wirklich umsonst. Dann sagt man, nein, ich bezahle wirklich. Und das geht dann 3-4 Mal so. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man als Tramper unterwegs ist und sagt, man möchte gerne trampen umsonst, dann sagt natürlich jeder ja. Er erwartet aber trotzdem, dass man bezahlt. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum sollte es überhaupt ein Thema sein? Und ich finde, es ist schon relativ wichtig und das macht es dann auch kompliziert in so Ländern, weil es geht mir nicht ums Geld sparen in dem Aspekt, sondern wenn ich beim Trampen mitgenommen werde, dann hat die Person ja auch immer irgendeine Motivation. Und in den Ländern, wo man fürs Trampen bezahlt, ist natürlich auch so ein bisschen natürlich das Ding da, okay, das ist eine Einnahmequelle. Und ich hoffe ja meistens, dass die Leute mich aus Interesse mitnehmen und dann am Ende irgendeine Geschichte, Einladung, Überraschung quasi winkt. Und deswegen versuche ich halt vorher mal klar zu machen, dass ich nichts bezahle. Und das ist dann, wie gesagt, in manchen Ländern ein bisschen kompliziert und auch dann nicht so angenehm, weil man da meistens auch schon mit so einem enttäuschten Blicken einsteigt, also so genau das, was man erwarten will. Wenn jemand gehalten hat, weil er dachte, okay, da ist jetzt jemand aus Westeuropa, der bezahlt bestimmt gut und dann steigt er ein und sagt, er will nichts zahlen, dann ist, glaube ich, schon so zum ersten Mal die Stimmung so ein bisschen im Keller.
Ja, absolut. Ja. Was sind das für Beträge, mit denen man dann rechnen kann? Also
das sind
Taxibeträge, aber
das ist nichts, was einem wehtun würde. Also wie gesagt, das sind so ein paar Euro-Beträge, so ein bisschen, wenn man da durch die Gegend schlittert. Und wie gesagt, deswegen meine ich ja auch, das ist jetzt nichts, was mir wehtun würde. Da ist nur so ein bisschen, also auch je nachdem, ich meine, beim Trampen ist man ja auch schon mal unterwegs, wenn man irgendwo hinkommen will. Schon mal ist man einfach nur da, um was zu erleben, so ein bisschen, also je nach Reise oder was man gerade macht. Und ja, in Rumänien zum Beispiel waren wir halt viel wandern und sind halt einfach quasi so ein bisschen, wenn wir irgendwo aus den Bergen rausgekommen sind und dann kurz ins Basecamp wollten und dann in die nächste Region, da war es dann halt auch okay. Da war jetzt auch nicht so zwingend die Überlegung, es muss jetzt unbedingt was passieren. Und tatsächlich hat sich es da auch relativ bescheiden rausgestellt. Also da war dann tatsächlich auch nicht so viel mit Einladung. Aber wie gesagt, wir waren auch viel wandern.
Hm. Du sprichst ja wahrscheinlich keine 2000 Sprachen, sondern wahrscheinlich irgendwie so 3, 4. Wie ist das mit der Kommunikation gewesen in Europa, aber halt auch weltweit? Die Englisch sprechen ja auch nicht alle.
Genau, also ja, natürlich komplett länderabhängig. Ich glaube, was ein bisschen international ist, dass irgendwie LKW-Fahrer haben irgendwie so eine magische Fähigkeit, jeden zu verstehen. Ich weiß nicht, ob das, ich meine, die müssen ja eh die ganze Zeit Grenzen überqueren und mit jedem Zöllner der Welt klarkommen. Also mit denen klappt es tatsächlich immer überraschend gut, auch wenn sie kein Wort Englisch sprechen. In anderen Ländern, also wenn man länger in einem Land trampt, würde ich sagen, es lohnt sich absolut, ein bisschen was von der Sprache zu lernen, weil das Tramp-Erlebnis ist ja auch so ein bisschen irgendwie was zu verstehen oder irgendwas mitzunehmen aus der Fahrt. Und wenn man dann eine Stunde im Auto sitzt und kein Wort versteht, dann würde ich mal behaupten, ist so das kulturelle Erlebnis auch nur bedingt spannend. Und was ich zum Beispiel in der Türkei, war ich 6 Wochen am Trampen und da hat es tatsächlich am Ende auch relativ gut geklappt, weil bei jedem Tramp erzählt man ja die gleiche Geschichte. Dann, wenn mal wer besser Englisch spricht, dann wirft er einem noch ein paar Vokabeln zu, die man dann noch in sein Repertoire aufnimmt und ja, deswegen, da ging es dann zum Beispiel dann irgendwann relativ gut. Dann gibt es natürlich wieder andere Länder, was weiß ich, im Oman, da sprachen also gut Englisch. Da bin ich gar nicht in die Verlegenheit gekommen, mehr als Hallo auf Arabisch zu sagen. Ja, was weiß ich. Dann andere Länder wieder wie Japan, das ist absolut empfehlenswert, ein bisschen Japanisch zu können. Weil einen das dann auch schon mal in Schwierigkeiten bringt, beziehungsweise nicht in Schwierigkeiten in dem Sinne, sondern dass einfach dieses Missverständnispotenzial ist natürlich extrem hoch. Und für mich als Tramper gibt es nichts Unangenehmeres, wenn Leute sich irgendwie in Umwege stürzen, was tatsächlich auch nicht selten passiert, dass sie einen dann irgendwie noch fahren wollen. Aber das ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache. Eigentlich will ich ja nur mitfahren, wo Leute eh schon mit hin und her düsen. Und dann vielleicht derjenige, der dann halt einen Umweg gefahren ist, überlegt sich dann beim nächsten Tramper auch, sammle ich den jetzt ein oder ach nee, ich habe jetzt keinen Bock, nochmal 50 Kilometer irgendwie eine Schleife zu fahren. Deswegen, ja,
absolut.
Deswegen.
Das kann man jetzt richtig vorstellen. Also Japan, also ich bin ja auch schon durch Japan. Ich habe den Fehler in Anführungsstrichen, also es war kein Fehler, aber ich habe den Fehler gemacht, dass ich mir einen Mietwagen in Japan genommen habe und mit dem Auto durch Japan gefahren bin, ja. Statt wie jeder andere auch einen Zug zu nehmen oder vielleicht wäre es sogar cleverer gewesen zu trampen, aber da durchzufahren und einfach nichts zu verstehen, gar nichts, nicht lesen zu können. Wenn du Auto fährst, kannst du ja Google Translate nicht benutzen, also Google hat ja diese tolle Funktion, dass du halt irgendwie auf so ein japanisches Schriftzeichen zeigst und dann übersetzt es dir sofort, weil wenn du im Auto fährst und dann irgendwie sagt dir Google Maps, bitte, keine Ahnung, da und da ab die Autobahn verlassen, denkst du so, okay, scheiße, warte mal, ist das das? Ist das das? Nee. Aber dieses Zeichen sieht aus wie ein Haus, dieses Zeichen sieht aus wie... Oh, das war irre. Wenn ich mir vorstelle, die sprechen ja natürlich auch alle sehr schlechtes Englisch. Nicht alle, viele.
Ja.
Und das war schon echt irre. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das auch gut anstrengend ist.
Ja, das ist vor allem, ich meine, ich war ja länger da, habe auch damals, also okay, verschiedene Bekannte würden das jetzt stark verneinen, aber eigentlich habe ich ganz fair Japanisch gesprochen. Und dann ging das natürlich. Aber es ist auch, ich weiß gar nicht, irgendwer meinte mal, es liegt vielleicht so ein bisschen dran, dass viele Japaner nicht so viel Kontakt mit Ausländern haben, aber irgendwie die beherrschen irgendwie so die Superfähigkeit, einen auch überhaupt nicht zu verstehen, wenn man ein bisschen mit Akzent spricht. Das ist dann auch schon mal ganz lustig. Das ist eine Situation, die war mega markant. Da wollte ich mit Bekannten, wollten wir Flussklettern gehen und da wollten wir so eine Autovermietung treffen. Und jetzt muss ich ganz tief in mich gehen, wie es nochmal hieß. Ich glaube, das Auto hieß irgendwie Kuluma und dann wusste ich nicht, was Autovermietung heißt und dachte so, es gibt ja ganz viele englische Wörter im Japanischen und habe dann einfach gedacht, okay, to rent, dann ist auf Japanisch wahrscheinlich Lento oder sowas und habe dann irgendwie gefragt, Kuluma, Lento, war der Doku des K. Und dann haben mich halt 5 Leute starren mich so an. Überhaupt keine Ahnung, wovon ich rede. Und dann habe ich anstatt Kuluma Lento, Lento Kuluma gesagt oder vielleicht auch andersrum. Also habe die Wörter einfach nur vertauscht und dann alle sofort, ah ja, da vorne 5 Meter weiter. Also weil ich Vermietung Auto anstatt Autovermietung gesagt habe, so in etwa, was keiner, geil, was ich meine.
Geil. So in Deutschland ist es einfach so, wo ist der Bäcker? Bäcker, wo ist? Wer weiß, was ist es trotzdem, ne?
Genau, und das ist halt, das war schon witzig, oder? Ja, noch so ein Sprachding war dann auch einmal beim Trampen, hatte ich dann auch mit einem gesprochen und der Fahrer meinte dann so, ja, also hat ihn gefragt, was er arbeitet und dann meinte er so, ah, Musukashi des nee, so, also ist kompliziert und dann so ewig so rumgedruckt, was auch so ein bisschen so eine japanische Sitte ist, dieses, und dann meinte ich so, ja, sag's doch einfach und dann meinte er zu mir, System Ingenieur. Und dann meinte ich so, ja gut, das Wort verstehe ich schon, das ist Englisch. Und fand es dann super absurd, dass es ihm nicht so bewusst war, dass es halt System Ingenieur jetzt auch ein Ausländer verstehen kann.
Ja. ich muss gleich Schluss machen, weil ich noch einen Termin habe, aber ich möchte noch unbedingt ein bisschen über deine Reise erfahren, beziehungsweise du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben, ne?
Ja, genau. Das ist, genau, das Panhalter durch den Nahen Osten. 16.000 Kilometer vom Sauerland bis in den Iran. Genau, da geht es halt vor allem um die Nahost-Tour und würde sagen, es gibt so ein paar Tramp-Tipps, auch viel, was man falsch machen kann, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Prinzip beim Reisen, dass man immer wieder die gleichen Fehler macht und sich denkt, man macht sie nicht nochmal und dann macht man sie wieder. Ich finde das immer so eine Ermutigung für Leute, die nicht so viel reisen, dass man es einfach probieren kann und learning by doing, ihr macht. Egal, ich komme vom Thema ab. Ja, genau. Also das Buch geht dann halt um die Tramp-Tour und wie ich bereits schon sagte, also das Trampen ist ein unglaublich, eine Reiseform, die sehr nah am Menschen ist irgendwie und entsprechend geht das Buch auch viel über Geschichten von Begegnungen einfach und auch sehr vielen Missverständnissen und ja, ich denke, wer ein bisschen humoristischer eingestellt ist und Interessen an Geschichten hat von und über Leute, für den ist das Buch wahrscheinlich ganz interessant und ja, für zukünftige Trampfer wahrscheinlich auch.
Meinst du, dass die Tramp-Landschaft in Zukunft verändern wird, solange wir jetzt nicht wissen, wie lange so eine Pandemie läuft?
Ja, ich meine, es gibt ja schon genug Stimmen, die sagen, die Pandemie hört jetzt gar nicht mehr auf und kann mir das auch gut vorstellen. Aber ich glaube, es pendelt sich jetzt irgendwie so ein Zustand ein, was verträglich ist und was nicht. Und ich würde halt auch sagen, in dem Sinne ist jetzt, Trampen ist jetzt kein Fußballspiel, wo 30.000 Leute zusammenkommen. Und ich denke, das normalisiert sich schon. Und also, wenn man mal dann dran gewöhnt ist, ich glaube, das Trampen dann auch wieder okay ist. Definitiv.
Also, musst du dann aber noch eine zweite Version, eine upgedatete Version rausbringen mit Tipps, mit Mund-Nasen-Schutz.
Genau. Und mit guten Vergleichen, dass man da jetzt Kreuzfahrten ja wahrscheinlich eher komplizierter sind als Trampen, soll man doch dann lieber Trampen gehen, anstatt aufs Kreuzfahrtschiff. Also.
Das stimmt. Da hast du recht. Das ist auch natürlich so ein, also das wird, aber ja, so eine Pandemie verändert halt einfach die Reisegewohnheiten der Menschen, egal ob es im Auto oder halt woanders ist. Im Flieger auch.
Ja, ja, richtig krass.
Total spannend, aber auch ein ganz anderes Thema.
Definitiv. Aber ja, ich meine, ich habe es ja dann dieses Jahr auch gemerkt. Ich meine, dieses Jahr war da mehr Deutschlandurlaub, mehr Fernwandern. Ja, aber war auch mal interessant auf jeden Fall und im Endeffekt auch nicht schlecht. Also man, ich finde es auch erschreckend oder auch nett, wie schnell man sich auch an so eine neue Realität irgendwie dann gewöhnt. Ja.
Ja, als Reiseblogger nicht so. Ich habe da schon so, ich hab also die ersten sechs Monate waren kein Problem, aber so ganz langsam denke ich immer wieder, boah, muss mal irgendwie weitergehen. Aber
du willst freigelassen werden. Ja.
Ja, der Sebastian möchte bitte aus seinem Verlies wieder raus. Er fühlt sich so langsam ein bisschen gefangen.
Ja. Ja, für mich war es so ein bisschen praktisch, weil wir waren auch in der Abgabephase. Also bin am Max-Planck-Institut und wir bauen irgendwie für so Planetenmissionen wissenschaftliche irgendwie Instrumente und die sind gegen Ende immer furchtbar stressig und jetzt hatte ich das letzte Halbjahr auch gar keine Ablenkung, also konnte mich voll aufs Bauen konzentrieren. Das war auch praktisch. Aber ja, ich bin mal gespannt, jetzt, wo der Stress nachlässt, werde ich mich wahrscheinlich dann auch wieder sehnen.
Naja, du hast ja jetzt erstmal ganz anderen Stress ab Samstag vermutlich. Dann wirst du nämlich Vater und es wird ein ganz anderes Abenteuer. Dein Gegenüber versteht dich am Anfang auch nicht.
Genau, aber wir werden es wahrscheinlich trotzdem mitnehmen, ja.
Sehr gut. Also, ich danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Schön, dass es doch irgendwie trotz der Internetprobleme geklappt hat. Und ich wünsche dir und deiner kleinen Familie und auch für dein Buch alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
Ja, vielen Dank nochmal fürs Gespräch und die Einladung und ich hoffe, du wirst bald auch wieder aus dem Käfig gelassen. Und darfst dein Reiseleben fortsetzen.
Okay. Also, alles Gute und bleib gesund. Bis dann. Tschüss.
Ja, ciao, ciao.
Okay. Also, alles Gute und bleib gesund.
Ja, das war's auch schon wieder für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wie gesagt, Leserreise 2021 nach Namibia. Das wird der ultimative Roadtrip. Ganz viele Gänsehautmomente. Wie zum Beispiel, ich werde das nie vergessen, als wir das erste Mal dort waren und am Pelican Point unsere Kajaks ins Wasser gepackt haben, morgens um 8. Und dann sind wir so gepaddelt und auf einmal waren so hunderte Robben um uns herum, die halt mit einem Mordstempo unterm Kajak vorbeigeschwommen sind, gesprungen sind und so voll neugierig waren und uns voll ausgecheckt haben. Das war echt was ganz, ganz Besonderes, diese Tiere in ihrem natürlichen Habitat halt irgendwie so zu sehen oder auch, ja, wie gesagt, Etosha Nationalpark, das war so irre. Und das Intensivste ist vielleicht sogar, wenn wir am Ende ein Rhino-Tracking machen, wo wir halt zu Fuß durch den Busch laufen und dann hörst du wirklich so jeden Ast rascheln, jedes Blatt, was du irgendwie mit deinen Füßen kaputt trampelst, es ist alles so intensiv, du bist so angespannt, dein Adrenalin geht so durch deinen ganzen Körper und dann auf einmal stehst du vor so einem Nashorn. Das ist so krass, das ist absolut sicher, weil wir auch immer einen Ranger dabei haben, die absolute Profis sind, aber diese Erlebnisse, die sind einzigartig und ja, die hat man, also die wird man nie vergessen. Wenn ihr dabei sein wollt, wie gesagt, ich habe es euch verlinkt. Die Seite ist jetzt online und ich freue mich sehr auf eure Bewerbungen, dann mit euch darüber zu sprechen. Wie gesagt, wir telefonieren dann auf jeden Fall noch einmal zusammen, bevor die finale Gruppe steht. Und dann geht es im April los. Ihr braucht dafür übrigens auch nur 6 Urlaubstage. Die Reise geht 9 Tage über den 1. Mai, also ist auch im Feiertag. Und wenn ihr dabei seid, freue ich mich natürlich. Ich wünsche euch alles Gute, einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüss.